Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 16. Mai. Ich hoffe, es liegt keiner mehr irgendwie besoffen in seinem Bollerwagen drin von den Vätern. Ihr seht, wir haben es auf jeden Fall überlebt. Aber ja gut, ich glaube, wir sind jetzt auch nicht gerade die Bekanntesten dafür, um da Unmengen Alkohol in uns hinein zu kippen. Ja, natürlich, also ein Bier oder so hat man sich auch genehmigt.
Ich hab lustigerweise gestern Abend ein Glas Wein getrunken und ich glaube, ich bin allergisch gegen Wein geworden. Ich habe mich auf einmal, meine Ohren haben gejuckt und meine Nase ist komplett zugegangen. Ja, dann habe ich es gelassen danach. Also war nicht so erfolgreich, dieser Rausch.
Glaube ich nicht die schlechteste Allergie, die man haben kann, ja.
Diejenigen, übrigens, die Fun Fact, beziehungsweise nicht schön für die ganzen Weinbauern, das ist ja, gab ja so einen krassen Rückgang jetzt wieder nach Weinnachfrage, da haben es auch immer mehr Probleme. Ich glaube, es ging es wieder in einigen Ländern um 10% nach unten, also seit vielen, vielen Jahren wird jedes Jahr weniger Wein getrunken und die Jugend trinkt ja eh immer weniger Alkohol, was ja auch eigentlich sehr gut ist. Die ganzen Spirituosenhersteller haben ja auch große Probleme, aber der Weinbedarf, der bricht regelrecht ein. Auch in Deutschland, in Frankreich, in Italien und vor allen Dingen auch in den USA, hatte ich nur letztens gelesen, ne? Also ist echt krass.
Ja, wie gesagt, das sind eigentlich nicht die schlechtesten Nachrichten. Ich kann es nachvollziehen. Ich trinke überhaupt nicht gern Wein, aber auch kein Bier oder so. Also einfach, weil es mir nicht schmeckt. Ja. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder so handhaben, wie er es gerne möchte. Heute haben wir wirklich viele Themen in der Folge mit dabei. Wir reden von Lambos, von Nvidia, über Figma zu Anthropic, zu einem Mega-IPO bis hin zu einem Verkauf in Michaels Depot, dass er ich glaube, es war Donnerstag, oder, wo du es online gestellt hast, wo du mal die Community gefragt hast, wie man so damit einhergeht, um welche Aktie sich handelt, erfahrt ihr alles in der Folge. Deswegen lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben dafür da und folgt uns gerne auf allen möglichen Plattformen. Ja, gerade geht ja ein Video so ein bisschen viral von Finanzfluss, wo Thomas Kehl an einer Tankstelle mit einem Lamborghini gesichtet wurde. Und sowohl Michael und ich haben so die ganz starke Vermutung, also wir haben keinen persönlichen Kontakt zu Thomas, aber dass es sich da ein bisschen um ein Ragebait-Video handeln könnte, weil er eigentlich dafür bekannt ist, dass er mehr auf Carsharing setzt. Also es wurde ja auch immer wieder so ein bisschen vermittelt, auch auf dem Kanal, dass, also ich glaube, auch Thomas selbst von Autos, also er handhabt fast so wie ich, es ist ein Fortbewegungsmittel, ja. Also ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Autofan. Vor allem auch das Kennzeichen wirkt so ein bisschen komisch und wir haben so die starke Vermutung, da auch so einige Freunde von ihm darunter, also auch bekannte Influencer, schon mit eher lustigen Kommentaren geglänzt haben. Natürlich wurde auch der Goldgraf dann gefragt, warum es kein blauer Lambo dann ist und ich weiß nicht, was hältst du von der Thematik? Also hat natürlich für also auch einigen Gegenwind gesorgt, ja, dass immer so, ja, Wasser predigen und Wein trinken und so weiter. Was hältst du von der Thematik? Also für mich sieht's auch stark nach irgendeinem gestagten Video einfach aus. Vor allem da der Lambo auch an der Tankstelle offen ist und einer einfach mal so die Tür aufmacht. Schwer vorstellbar. Wie siehst du es, ja?
Ja, ich frag mich, wann ich mal endlich mit meinem Helikopter erwischt werde. Und ich fliege ja immer extra hier rum, damit ich auch mal hier gefilmt werde. Ne, dass der hier völlig abgehoben ist jetzt, der Goldesel. Aber bisher, mich sieht keiner. Ja, also das ist echt, auf jeden Fall, es hat funktioniert, dass es viral geht. Ich glaube, das ist die Idee dahinter gewesen. Ne? Ganz viele Kommentare auf X. Wasser predigen, Wein trinken und hier, ne, jetzt kann man ihn nicht mehr ernst nehmen und so. Also das klingt mir alles sehr, sehr, sehr gespielt. Du hast gesagt, also ich komme aus dem Shop da raus bei der Tankstelle und die zwei Jungs da dieses Film und so, erst rennen die hinter dem Auto her, dann parkt das Auto auch noch an der Tankstelle, dann sehen sie das und dann, ach, das ist doch dieser von den Finanzen da. Also das ist, ich weiß, ist ganz gut gemacht, aber ich bin mir auch sehr sicher, aber die Kommentare drunter waren auch echt lustig, ne? Das Ergebnis, wenn man nicht mehr 70-30 investiert und solche
eben
Sachen.
Fand oder ich auch ziemlich geil, ja, weil eben, ja, man weiß ja, Emerging Markets nicht ganz so stark gelaufen die letzten Jahre und das war ja, also 70-30 hat man ja immer mit Finanzfluss so verbunden, ja, also sehr stark. Dafür liebe ich auch das Internet.
Aber am Ende ist es trotzdem so, ne? Ich bin ja ein Verfechter davon, jeder soll das kaufen und machen, was er will, ob er sich jetzt ein Kilo Kaviar kauft, ein Helikopter kauft, eine Yacht oder ein Lambo. Er soll am Ende jeder selbst mal selbst entscheiden. Ne? Deswegen, aber ich glaube halt, ich bin mir zu über 90% sicher, dass da jetzt irgendwann eine Auflösung kommt von wegen, ah, guck mal, hier haben wir das so gedreht und hier haben wir es vorher abgesprochen. Es sah schon alles sehr, sehr, sehr ja, geplant aus, ne? Aber hat auf jeden Fall funktioniert, weil ja, es ist sehr krasses Marketing. Ne? Deswegen, vielleicht kommt danach irgendwie ein neues Produkt oder ich weiß nicht, was sie damit dann weiterhin geplant haben. Vielleicht gibt es am Wochenende ja eine Auflösung.
Fahrtenbuch bei Finanzfluss oder genau. So, ja, kann man kann sogar den Lambo mit
tracken. Kann seine Autofahrten tracken oder so, ja.
Also okay. Auf jeden Fall smart und wie gesagt, also ich habe auch gleich gedacht, wo ich das erste Mal gesehen habe, also auch wenn man ihn so im Lambo drin sieht, also mein Lieblingskommentar war ja, also das erste Mal, dass einem ein Lambo nicht steht, also er wirkt wirklich wie so ein Fremdkörper in diesem Lamborghini, aber wir sind mal gespannt, ob was kommt, vielleicht ja auch schon, wenn die Folge draußen ist, weiß man vielleicht auch schon mehr, aber wir nehmen sie jetzt gerade am Freitag, den 15. Mai morgens um kurz vor 10 auf, dass ihr unseren Stand wisst. Also aktuell ist noch nichts bekannt drüber, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Dann ja, vielleicht sieht man als nächstes Jahr dann eine Goldkraft dann in seinem Lambo drin. Also sehr spannend. Aber wie gesagt, es gab ja diese Woche wirklich viele Themen und vor allem jetzt auch gegen Ende der Woche einige spannende Themen. Eines, das uns ja natürlich immer weiter begleitet, ist der Kampf im KI-Sektor. Und der hat jetzt mal wieder neue Dimensionen eröffnet, denn schlechte Nachrichten für OpenAI. Nun ist es schwarz auf weiß. Anthropic hat OpenAI überholt, was den Wert angeht. Denn Anthropic ist jetzt aktuell stolze 900 Milliarden US-Dollar wert. Das ist also nicht geschätzt oder so auf dem Papier. Das geht aus der letzten Finanzierungsrunde hervor. Sie haben Aktien im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar, also wurden verkauft. Das Unternehmen hat hier jetzt dadurch insgesamt 30 Milliarden Dollar an frischem Kapital dann eingesammelt. Und zu den größten Finanzierern gehören Sequoia Capital mit dazu, ein sehr bekanntes Unternehmen, was so dieses Investieren in auch so private Unternehmen angeht und noch weitere große Namen mit dabei. Und damit hat man dafür gesorgt, dass Anthropic nun mehr wert ist als OpenAI. Es ist Wahnsinn, wie schnell das Ganze jetzt mal wieder gegangen ist, denn es ist noch gar nicht so lange her. Nämlich vor 3 Monaten erst lag die Unternehmensbewertung noch bei 350 Milliarden US-Dollar und nun ja ein annualisierter Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Verfünffachung zum Jahr 2025, hat dafür gesorgt, dass nun die Bewertung nochmal, also absolut explodiert ist. Unfassbar, diese Entwicklung. Wie siehst du das Ganze?
Ja, also Anthropic überrollt alles weiterhin. Da gab es ja auch, glaube ich, jetzt Meldungen, da gibt es ja irgendwie so außerbörsliche Geschichten, wo die dann schon teilweise 1,4 Billionen wert waren. Dann sind sie wieder eingebrochen, weil das Management gesagt hat von Anthropic, ja, alles, was dort gemacht wird, ist illegal, so ungefähr. Ne? Also, aber das ist schon der Wahnsinn, ja. Und wenn wir gerade dabei sind, bei ChatGPT gab es jetzt auch nochmal Meldungen, dass die Apple-Partnerschaft jetzt ins Wanken gerät. Das berichtet The Information. Die haben ja da echt immer sehr, sehr spannende Stories. Es ist ja so, dass da ChatGPT in die iPhones da integriert wurde, in iOS. Ich glaube, man konnte immer Siri fragen, wenn die nicht weiter weiß, dann kann man so ein Ding, dass man ChatGPT fragen soll. Aber es war wohl so, dass sich das OpenAI ein bisschen anders vorgestellt hatte, die Integration, dass man dann mehr Kunden und so weiter bekommt. Und deswegen ja, ist man da jetzt ein bisschen ungehalten. Ne? Das bin mal auch mal gespannt. Also irgendwie hat man das Gefühl, jetzt ChatGPT ist da irgendwie wie so ein Tier, was wild um sich schlägt, weil man ja schon merkt, dass man in vielen Bereichen ins Hintertreffen gerät. Ne? Die schreiben nämlich hier zum Beispiel, so ging Apple letztes Jahr eine Partnerschaft mit Google ein, um dessen Gemini-Modell für die Überarbeitung von Siri zu nutzen. Zudem setzt Apple intern intensiv Claude ein, den KI-Algorithmus von Anthropic. Und ja, das hatte man wohl alles so ein bisschen anders geplant. Ich glaube, OpenAI hätte gedacht, sie können jetzt richtig fett Geschäft einfach mit Apple machen. Aber die schauen sich ja jetzt in vielen anderen Bereichen um. Also ja, auch da von der Seite Gegenwind für ChatGPT aktuell. Ne? Naja, mal schauen.
Ja, also Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt hat, aber vor allem eben auch, ja, die Umsatzentwicklung. Also hatten wir ja aber auch schon mal in einer der letzten Folgen mit drin. Es ist brutal, wie das Ganze am Wachsen ist.
Wahrscheinlich
Und
ist
ja,
jetzt
es bleibt
Anthropic auch
weiter
schon, denke ich
spannend.
mal, bei einer Runrate, sagt man ja von, also ich glaube, letztes Mal waren es auch schon über 40 Milliarden, vielleicht sind es jetzt 50 Milliarden. Es gab übrigens jetzt auch die letzten Tage mehrere Meldungen, ich glaube unter anderem von Uber war das, dass die ja schon ihr komplettes KI-Kontingent ausgeschöpft haben. Die haben ja alle so Budgets sozusagen für Vibe-Coding und so weiter. Und ich glaube, die nutzen fast alle Anthropic. Die haben das schon aufgebraucht. Bei ServiceNow ist es wohl auch jetzt so, dass das schon aufgebraucht wurde. Und es gab auch jetzt einen großen Artikel, zum Beispiel zu SAP. Da war ja jetzt am Montag und Dienstag diese Sapphire-Konferenz. Und bei SAP läuft jetzt der nächste Umbau. Man hat ja mal vor einigen Jahren vom Lizenzmodell zum Cloud-Modell umgestellt. Und jetzt geht es eben Richtung KI-Agenten. Und auch da ist es jetzt so, es hat dann ein Mitarbeiter gesagt, was früher halt Monate gedauert hat, wird jetzt auch, und das habe ich auch gesagt, ne, also auch die Softwareunternehmen haben natürlich jetzt die Chance, sehr, sehr schnell Produktreleases rauszubringen. Ne. Da geht es teilweise innerhalb von Tagen, dass man Software baut, die man dann auf Kunden in Anführungszeichen loslassen kann. Und auch bei SAP ist da wohl gerade aktuell so viel am Laufen. Und all diese Unternehmen nutzen halt brutal viel Ressourcen, Rechenzentrumskapazitäten. Und da ist halt eben Anthropic aktuell ganz weit vorne mit dabei. Und wir haben ja auch, bei Goldesel haben wir auch so ein Dashboard jetzt gebaut mit Anthropic. Und das ist schon echt krass, was du da machen kannst, wo du dann alle Sachen anbinden kannst, Statistiken sehen kannst, ne? Da kann sich jeder so kleine Tools auch bauen. Das ist, also was da jetzt mittlerweile alles möglich ist, das ist schon der Wahnsinn. Trotzdem, wir gehen ja gleich nochmal auf Figma ein, denke ich weiterhin nicht, dass jetzt alle anderen Unternehmen im Softwarebereich obsolet werden, denn es gibt jetzt schon wieder sehr viele Zeichen, dass es eben doch gar nicht so schlecht läuft, sondern dass bei vielen Unternehmen KI doch Rückenwind geben kann, ne? Und dass der Markt das zumindest bei einigen Unternehmen komplett falsch einschätzt. Aber können wir gleich nochmal bei Figma drauf zu sprechen kommen.
Ja, gucken wir uns gleich noch an. Ich muss noch kurz eine Ergänzung machen zu der Finanzierungsrunde. Also mit den 2 Milliarden war gemeint, dass es hier einzelne Investoren gegeben hat, die mehr als 2 Milliarden investiert haben. Also nicht insgesamt. Die Finanzierungsrunde, die lag bei 30 Milliarden. Also nur noch mal so, falls es ein bisschen verwirrend war. Ich glaube, ich habe da gerade ein bisschen eine schlechte Wortwahl getätigt. Also einzelne Unternehmen wie Sequoia Capital. Ich weiß nicht genau, ob Sequoia jetzt da auch über 2 Milliarden war, aber einzelne Investoren haben über 2 Milliarden investiert und insgesamt sind es 30 Milliarden Dollar gewesen. Ja gut, dann bleiben wir doch jetzt gleich mal beim Thema bei Figma. Und ja, es wurde getitelt, also zum einen sehr starke Zahlen. Die Aktie ist auch erstmal knapp 20% nach oben geschossen nach den Zahlen. Jetzt aber auch, nachdem so mal ein bisschen Zeit verstrichen ist, ist die Aktie immer noch zweistellig im Plus. Lag nicht nur daran, dass jetzt die Prognose massiv erhöht wurde, die Zahlen an sich sind sehr stark gewesen und vor allem, es wurde getitelt, eines der ersten Unternehmen, wo man jetzt wirklich auch einen extremen Mehrwert durch KI eben sieht, vor allem im Softwaresektor und macht auch so den Anschein, als würde es anderen Unternehmen gerade helfen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Zahlen an sich, denn Figma konnte seinen Umsatz um 46% steigern auf 333 Millionen US-Dollar und hier hatten die Analysten nur mit 313 gerechnet. Also das ist schon ein wirklich starker Beat, also im hohen einstelligen Bereich hier, den man hatte. Die Bruttomarge, die liegt bei 82%. Also das sind natürlich Fabelwerte und das haben wir ja auch immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Das ist halt die große Stärke von diesen Softwareunternehmen. Das ist, also ich glaube nicht mal, wenn du eine Lizenz zum Gelddrucken hast, dass das so profitabel ist. Das ist die Margen, das ist Wahnsinn, ja, weil beim Gelddrucken muss er sagen, du musst es ja noch auf ein spezielles Papier drucken. Das müssen die alle nicht mehr machen. Ihr wisst, wie ich es meine, ja. Also natürlich kann man das nicht miteinander vergleichen. Was auch stark ist, die Liquidität. Sie haben über 1,6 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln, also auch das weiter. Also eine wirklich gute Position, die sie da halt dann auch einfach haben. Und vor allem haben sie jetzt gesagt, dass sie ein starkes Wachstum bei den Großkunden gemerkt haben. Also die Zahl der Kunden mit mehr als 100.000 US-Dollar ist um 48% gewachsen. Und sie haben eben ganz klar gesagt, sie merken bei den Unternehmen, dass also jetzt dieses ganze KI-Thema dafür sorgt, dass das Thema Wieder sind wir bei diesem Thema mit der Dampfmaschine, ja, dass das Ganze dann eben einfach mehr genutzt wird durch dieses ganze KI-Gehype und sie da auch einige Produkte dann halt eben in ihrer Pipeline haben, die da immer beliebter werden. Einzelne Produkte werden vor allem auch bei den Großkunden immer mehr genutzt, haben sie gesagt. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass sie jetzt hier die Prognose fürs Gesamtjahr deutlich angehoben haben. Also sie erwarten jetzt 35% Wachstum beim Umsatz in diesem Jahr. Der soll bei 1,422 bis 1,428 Milliarden US-Dollar liegen. Das sind also über 55 Millionen Dollar mehr als bisher geplant. Das Non-GAAP-Betriebsergebnis soll zwischen 125 und 135 Millionen liegen. Der einzige Wermutstropfen, das sind die stark gestiegenen Kosten. Das liegt vor allem daran, dass sie hier durch den IPO, der ja letztes Jahr war, die Stock-Based Compensation jetzt voll am Einschlagen sind. Das ist so, also der einzige Wermutstropfen. Man sieht nämlich, dass die Kosten extrem explodiert sind, was aber vor allem an den Stock-Based Compensation liegt. Und da weiß man eben auch, dass es auch immer schon so die große Achillessehne der Softwarekonzerne gewesen, dass die immer wahnsinnig viele Mitarbeiteroptionen raushauen müssen, um die Leute dann überhaupt zu bekommen. Aber man sieht also aktuell operativ gesehen bei Figma, es läuft wirklich sehr gut und das könnte auch andere Unternehmen wie beispielsweise Adobe dann mit nach oben spülen dann.
Ja, genau. Also du hast ja genau das vieles gesagt. Ich will gerade nur noch mal, also Figma, wer das nicht erkennt, das ist ja so ein Kollaborationstool, um Design zu erstellen. Wir nutzen das bei Goldesel auch und wir hatten auch lustigerweise genau letzte Woche einen Termin mit Figma. Die haben auch ein Büro jetzt in Berlin und dann schreiben die anscheinend Kunden an und fragen, ja, wie können wir euch helfen? Und die wollen auch dann sehr bewusst natürlich darauf hinweisen, dass sie neue Tools haben. Make heißt das eine zum Beispiel, da kannst du solche Kits bauen. Also ne, du hast dann so eine Fläche, ähnlich wie bei Photoshop kannst du Sachen bauen, aber alle Nutzer sehen es dann gleichzeitig in Echtzeit. Du siehst dann die Pfeile von den einzelnen Leuten, wo die gerade hingucken und so. Also es ist schon echt richtig cool gemacht und du kannst jetzt dann auch im Endeffekt so vorgefertigte Bausteine dir bauen, dass du sagst, okay, das ist meine Farben, mein Interface und so weiter. Dann kannst du halt sehr, sehr einfach auch Prototypen dir bauen und er kennt dann natürlich deine Design-Hintergründe, wie sind die Umrandungen, welche Farben, welche Schriften und so weiter. Und dann kannst du halt dann im Endeffekt mit einem Prompt dir Prototypen bauen. Die kannst du dann auch zum Beispiel zu Claude rüber schicken und der baut dir dann den Code dafür für eine App, für eine React Native App und so weiter. Ne? Also das ist mittlerweile schon ziemlich krass und ich glaube, du kannst auch den anderen Weg gehen, dass du das dann in Figma reinlädst und dann bearbeitest, was zum Beispiel Claude gebaut hat oder Codex von OpenAI oder was das, wie das alles heißt. Also das ist schon ziemlich krass und hier sieht man ja auch, was du gesagt hast, ne? Also wenn es jetzt so wäre, dass die großen Unternehmen alles selbst vibe-coden, dann müssten ja vor allen Dingen die Nachfrage von größeren Unternehmen nach solcher Software wie Figma runtergehen. Aber du hast ja gerade gesagt, das ist ja sogar deutlich angezogen. Und auch das Umsatzwachstum hat sich beschleunigt von 40 auf 46%. Deswegen ist es hier eigentlich recht klar, dass dieses Narrativ von wegen, kein Mensch braucht mehr irgendwas, wir nehmen nur noch irgendwelche Anthropics und Co., dass das halt einfach falsch ist. Ne? Das Problem ist einfach nur bei Figma auch gewesen. Ich habe gerade nochmal geschaut, der IPO-Preis war mal $33 und den hatte man angehoben von zuvor 30 bis $32. Das war ja im Juli letzten Jahres gewesen. Ich erinnere mich noch ganz gut, das waren auch nur sehr wenige Stücke am Anfang, die handelbar waren. Da war der erste Kurs über $80. Und dann ging das Ding hoch bis $140. Also völlig absurd, ja. Und ich meine, Figma, die machen jetzt auch nicht so riesig viel Umsatz. Das war natürlich dann eine Bewertung, die jenseits von gut und böse war. Und die haben eigentlich auch schon seitdem jedes Jahr gut abgeliefert, ja. Nur der Kurs ist jetzt von $140 auf unter $20 gefallen, weil eben zum einen die Bewertung völlig absurd war und zum anderen eben diese ganze Thematik herrscht, ja, kein Mensch braucht mehr Software und die Bewertungen von Softwareunternehmen sind halt eben jetzt doch krass zurückgegangen. Jetzt hat Figma noch eine Bewertung von 12 Milliarden bei einem Umsatz, was war es jetzt dieses Jahr, was sie geplant haben? 1,4 Milliarden waren es, glaube ich, ja, 1,42 bis 1,428, sowas in die Richtung, ne? Also wenn man jetzt noch die 1,5 Milliarden Cash abzieht, Kursumsatzverhältnis von unter 10 immerhin, ne? Also ich sage jetzt mal kein Riesenschnäppchen, aber bei einem Wachstum von 46% ist das auf jeden Fall erstmal so ein Level, wo man sagt, okay, ne, das passt ganz gut. Und Daniel hat es gesagt, das Problem ist jetzt, es gibt halt diese ganzen Verzerrungen noch, wegen dem IPO, wegen der Mitarbeiteroption, da sind die Kosten so hochgefahren, deswegen hat man unterm Strich fett Verlust gemacht, aber das ist natürlich trotzdem ein hochprofitables Geschäft und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob das jetzt zum Beispiel der Aktie oder auch dem ganzen Sektor hilft, dass es mal nachhaltig nach oben geht, denn auch was man jetzt so in dem Call gehört hat, ne, das klingt doch alles sehr, sehr gut. CFO sagt, KI ist ein unglaublicher Rückenwind für unser Geschäft. Die Net Dollar Retention für zahlende Kunden mit über 10.000 erreichte 139%, der höchste Stand seit über 2 Jahren. Also bestehende Kunden, die viel ausgeben, geben immer mehr aus. Da werden dann mehr Credits gekauft, mehr Seats gebucht. Das gibt ja auch, glaube ich, so ein gemischtes Geschäftsmodell, dass du halt Credits brauchst, wenn du irgendwelche Prompts schreibst und verbrauchst Rechenkapazität. Aber es gibt auch noch verschiedene Seats. Wenn du Developer bist, brauchst du einen speziellen Seat. Wenn du ein Full Seat brauchst, da gibt's aber auch kostenlose Sachen. Also gibt's ganz viele verschiedene Sachen. Also wenn diese ganze Thematik sich mal ein bisschen dreht, ja, dass der Markt sagt, okay, ne, Software hat doch eine Daseinsberechtigung und Chipsektor läuft zwar gut, aber nicht alles Geld fließt mehr da rein, dann gibt's meiner Meinung nach echt so ein paar Aktien, wo man sagt, okay, da könnte man Rebound anstehen. Figma gehört dazu. Jetzt hatte ja Monday.com eigentlich auch gute Zahlen gemeldet. Dann gibt's ja so Aktien wie ServiceNow, vielleicht auch SAP, wo jetzt doch total viel Pessimismus einfach drinne ist. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ich habe mich ja schon positioniert bei der einen oder anderen Aktie, aber Figma finde ich eigentlich jetzt auch doch sehr, sehr interessant mittlerweile.
Ja, und im Zuge dessen mit Hypes und so weiter, ja, wir hatten es mal jetzt wieder, Cerebras IPO, man weiß ja, IPO ist nur die Kurzform von It's Probably Overpriced. Das hast du ja, da bist du als immer näher dran als ich bei solchen Themen, also so was Kursentwicklungen angeht, also mitbekommen, wir hatten es ja auch im letzten Podcast, glaube ich, ganz kurz angeteasert, dass der größte Börsengang seit 2019 tatsächlich, seit Uber vollzogen wurde und der Preis ist erstmal von knackigen $185 je Anteil auf 350 angestiegen. Erzähl mal, was geht da ab? Cerebras, ein Unternehmen, das auch so im Halbleitersektor mit drinnen ist, profitiert, also KI-Chip-Hersteller. Erzähl mal, was gibt's da zu wissen und wie findest du allgemein so das Unternehmen?
Genau, also ja, kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe nur gelesen, sie haben OpenAI unter anderem als Kunden, die haben sich da mal wieder committed, ordentlich was abzunehmen. Ja, die haben sich ja überall committed. Die haben auch ein paar spannende Kooperationen und es war so, dass sie ursprünglich gesagt haben, $115 bis $125 pro Aktie soll das Ganze sein. Dann gab es eine Erhöhung auf $125 bis $135. Dann am Ende der Roadshow $150 bis $160. Finaler Emissionspreis $185. allein diese Tatsache, ja, dass man von Untergrenze 115 auf $185 geht, das zeigt schon so ein bisschen, dass der Markt vielleicht überhitzt ist, ja. Und es war so, dass die Aktie 20-fach überzeichnet war. Ich wette, der Großteil der Leute, die das Ding gezeichnet haben, haben einfach nur gezeichnet, weil sie wussten, okay, es gibt ein riesiges Gap nach oben. Es ist so ein bisschen wie damals im neuen Markt. Du hast dir 10 Depots aufgemacht, also ich war nicht dabei, ich kenn's vom Hörensagen, hast überall dein Depot gehabt, weil du musstest nur irgendeine Zuteilung bekommen, weil du wusstest, dass die ersten Kurse 100 bis 200% oder noch mehr höher waren. Und ich habe so das Gefühl, dass das hier auch so in die Richtung lief. Und so war es natürlich dann auch, ja. Also $185 Zuteilungspreis, erster Kurs $350, 90% Aufschlag. Wäre schön, wenn wir irgendwann mal sowas in Deutschland hätten, aber davon sind wir weit entfernt. Dann ging es bis $385 nach oben. Aber die Leute, die zum ersten Kurs gekauft haben, die gucken so ein bisschen in die Röhre, denn Stand jetzt, ich gucke mal gerade, wo die Aktie steht, ja, die hatte bei $311 geschlossen. Jetzt sind wir vorbörslich bei $325, also immer noch unter dem Ausgabekurs. Und das hatten wir auch in letzter Zeit bei einigen Aktien dann auch gesehen. Ja, also Figma war ein Beispiel. Ich glaube, Klarna zum Beispiel ist auch direkt, die sind kurz hoch und dann direkt abgerauscht nach unten. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Das Spannende war gestern, und das ist ja auch so eine Thematik, die man beachten muss, wenn jetzt große IPOs kommen, also das war jetzt gar nicht so riesig, dieses IPO, ja, und dann wollen Privatanleger oder Investoren, wollen dann da irgendwie mit dabei sein und wollen das Ding zeichnen, die haben ja gar nicht die Cash-Reserve. Das heißt, du musst ja irgendwo dann gucken, wo kriegst du dein Cash her und vielleicht nimmst du dann bei anderen Aktien, die gut gelaufen sind, zum Beispiel bei einer Intel, keine Ahnung, Micron, was auch immer, nimmst du ein bisschen Gewinne mit, um das dann dort reinzupumpen. Das heißt, das Geld, was da ist, das Kapital, muss sich halt auf mehr Aktien verteilen. Man hat auch gestern gesehen, dass dann Cerebras 2 im Plus war, dass viele andere Aktien aus dem Sektor aber doch Gewinnmitnahmen, dass es da deutliche Gewinnmitnahmen gab. Und ich glaube, es ist zum einen vielleicht so, dass da umgeschichtet wurde, aber auch zum anderen, dass halt dieses IPO jetzt doch, also meiner Meinung nach, so ein Zeichen ist, dass wir vielleicht mal kurzfristig oder vielleicht auch mittelfristig an so einem Peak sind, was die Euphorie angeht für den Chipsektor. Denn dass Aktien sich dann immer von einem Monat, große Aktien, Unternehmen sich dann verdoppeln oder noch mehr. Ja, die Aussichten sind gut, da wurden teilweise Prognosen angehoben, aber da ist doch aktuell schon sehr, sehr viel Euphorie drin. Und das muss man jetzt auch im Hinterkopf behalten, denke ich, wenn dann solche riesigen IPOs wie SpaceX kommen. Ich glaube, das sind ja irgendwie 60 Milliarden, die da platziert werden. Was das dann für Auswirkungen hat auf die Liquidität, da bin ich echt mal gespannt, ja. Ob da nicht dann doch bei anderen Aktien Gewinne mitgenommen werden, um da in SpaceX zu investieren. Also ich bin echt, also ich weiß nicht, ne, das ist ja so teuer, diese Aktie. Und wenn es dann nochmal einen riesigen Gap nach oben gibt, dann ist das für mich mittlerweile, obwohl SpaceX natürlich das spannendste Unternehmen überhaupt, ne, im Weltraum und auch andere Aktien aus dem Weltraum, OHB läuft alles brutal. Rocket Lab habe ich ja auch in unserer Challenge, das ist ja absurd, was da abgeht. Also das kann, wie es jetzt so ein bisschen bei Software gibt, glaube ich, auch dort dann irgendwie so ein bisschen Verwerfungen geben. Da muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Kann natürlich auch alles smooth laufen, aber ich bin gespannt, wie das so alles weiterläuft. Aber hier Cerebras, vielleicht ist das jetzt erstmal so ein kleiner Peak gewesen im Sektor.
Ja, das kann schon gut sein. Aber also es kennt gerade kein Halten, was das Ganze angeht. Bevor wir nun weitermachen, noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung und vielen Dank an Parkett für das Sponsoring dieses Videos. Denn wenn ihr eure großen Kursausschläge immer tracken wollt, dann ist Parkett genau das richtige Tool für euch. Es ist im deutschsprachigen Raum eines der besten Tools, wo ihr immer komplett Einsichten in eure Depots habt, also was die Wertentwicklung angeht, was eure Dividenden angeht. Ihr könnt da Benchmark-Vergleiche machen. Ihr seht genau eure Historie, wann ihr gekauft habt, wie viel ihr gekauft habt. Ihr seht eure Wertentwicklung und vor allem eben auch so bei den Dividenden eure wirkliche Dividendenrendite, also die Yield on Cost, ebenfalls eben wirklich sehr spannend. Es gibt dann auch Berechnungen, also was erwartet wird in den nächsten Monaten an Dividendenausschüttungen. Und der Clou bei Parkett ist, ihr könnt vieles davon kostenlos verwenden. Schaut es euch gerne mal an. Ihr findet unseren Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Zusätzlich bekommt ihr da auch noch einen Rabatt auf das Premium-Angebot. Und gerade zuletzt gab es wieder viele spannende Updates von Parkett. Also schaut euch das Ganze gerne mal an. Und da sich um eine Affiliate-Partnerschaft handelt, helft ihr natürlich auch damit, die Arbeit für unseren Podcast zu finanzieren. Und damit dann auch wieder Werbung Ende. Etwas, was ähnlich viral gegangen ist wie die Lambo-Szene mit Thomas Kehl die Woche. Ja, Donald Trump ist mit einigen CEOs in China gelandet und da war wirklich also so das Who's Who der Tech-Szene mit dabei, unter anderem Elon Musk, Tim Cook war mit dabei, Qualcomm-CEO, BlackRock, also Larry Fink, auch von Blackstone und vielen mehr. Also so
Daniel Bessemer ist zu Hause geblieben, weil er Podcast aufnehmen müsste, sonst wäre er auch in der Air Force One gewesen, oder?
Nee, ich hatte den Mittwoch nochmal ein Spiel, deswegen habe ich gesagt, ja, geht diesmal leider nicht.
Du musst in der Kreisklasse 10 noch genau. Das Saisonspiel machen, um wieder das Siegtor aufzulegen, oder was?
Nee, diesmal war es etwas klarer. Also diesmal haben wir sie 7-1 aus der eigenen Arena rausgeschossen, ja, aber
Niveau wie bei uns doch ganz früher, wo dann irgendwie immer noch dann irgendwelche Menschen noch gesucht wurden, die zwei Beine haben, zwar nicht mehr laufen können, aber zwei Beine haben, um überhaupt 11 Leute auf den Platz zu bekommen, ja, oder?
Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall, wo wir spielen. Also wir haben sehr viele Leute. Das ist tatsächlich bei uns kein Thema, aber ich habe trotzdem gesagt, ey, wichtiges Spiel, Derby gegen den direkten Nachbarn. Ich habe gesagt, Donald, keine Chance diesmal. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn er nach Indien fliegt oder so, ja, aber China war diesmal kein Thema, genau. genau. Und ja, da gab es jetzt schon erste Meldungen zu verzeichnen, die vor allem Nvidia betroffen haben. Nächste Woche kommen ja die Zahlen. Also auf die wird es noch keinen Einfluss haben. Wir können auch gleich nochmal kurz anreißen, was wir so von den Nvidia-Zahlen erwarten. Ist es nun aber klar, es wurden Genehmigungen bzw. US-Freigabe für den H200-Chip nach China erteilt. 10 ausgewählte chinesische Unternehmen, da sind auch so große Tech-Plattformen mit dabei, die dürfen nun den H200 in strenger Auflage sozusagen importieren, beziehungsweise Nvidia darf sie exportieren dann. Also das Ganze ist ein bisschen an ein paar Bedingungen geknüpft. Also es gibt da eine Abnahmemenge, was so Obergrenze pro Kunde angeht, und die US-Behörden, die behalten sich dann da auch Kontrollen noch vor. Aber trotzdem ist es für Nvidia natürlich eine sehr gute Nachricht. Allerdings ist jetzt auch schon herauszulesen gewesen, man weiß so aktuell noch gar nicht, wie sehr sich das auf den Umsatz auswirken wird, weil die Chinesen, die heimischen Unternehmen, die müssen ja auch zu großen Teilen eben heimische Hardware verwenden für ihre KI-Systeme. Aber man hat jetzt trotzdem gesagt, man sieht das Ganze also auch aus amerikanischer Sicht positiv, da eben dann doch einiges der chinesischen Infrastruktur auf amerikanischer Technologie dann basiert und eben nicht alles beispielsweise auf Huawei oder so. Und das hat ja auch Jensen Huang immer wieder mal gesagt in der Vergangenheit, dass also klar, natürlich er als Nvidia-CEO, natürlich sieht er das auf jeden Fall so, dass man das lieber so machen sollte, aber es gibt ja dann nachvollziehbare Gründe, dass man dann eben halt lieber das auf der eigenen Technologie dann hat, als dass jetzt China sich da komplett alles selbst aufbaut, ja. Zusätzlich muss man natürlich auch dazu sagen, der H200 ist ja nicht mehr die neueste Technologie von Nvidia, das ist ja mittlerweile die Blackwell Series, also der B200, der hat im Vergleich zum H200 beispielsweise die vierfache Rechenleistung. Aber wie gesagt, man verspricht sich da natürlich trotzdem jetzt einige Milliarden mehr an Umsätzen. Und Nvidia ist ja jetzt auch zuletzt gar nicht so schlecht gelaufen. Und dann eben natürlich ist ja jetzt dann auch noch für dieses Jahr die Vera Rubin angekündigt, also der R100. Da soll ja so das Release im Q3 oder Q4 in 2026 rauskommen. Also deswegen natürlich nachvollziehbar, dass die Amerikaner dann irgendwann sagen, okay, die alte Technologie können die Chinesen dann gerne haben. Ist natürlich aber trotzdem immer mit dabei, weil dann haben sie ja die Technologie vor Ort sozusagen, dann sieht man das Ganze mal, wie es auch aufgebaut ist und so. Wie siehst du das Ganze jetzt dann auch noch, vielleicht auch noch zusätzlich so einen Blick auf nächste Woche? Ich meine, die Zahlen, es gibt ja eigentlich wenig Gründe, die zur Sorge aktuell ihr verleiten lassen, oder wie siehst du das?
Ja, ich denke auf jeden Fall, es wird wieder ein Beat geben bei Nvidia. Aber damit rechnet der Markt natürlich schon, und vor allen Dingen, weil die Aktie jetzt auch wieder anspringt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das, also wie viel Umsatz das am Ende werden mit diesem China-Geschäft. Das ist ja doch eher überschaubar mit diesen paar Partnern, an die sie liefern können. Trotzdem natürlich positiv, aber die große Frage wird ja dann doch eher sein, reicht es noch für eine positive Kursreaktion? Wir hatten am Donnerstag auch die Zahlen von Applied Materials, das ist ja so ein Zulieferer. Und die hatten auch ein Beat im Endeffekt, und die Aktie ist jetzt trotzdem im Minus gewesen. Also auch da, ich sag mal, so leichte Ermüdungserscheinungen sieht man schon, ne? Wir hatten ja diese riesigen Sprünge bei Intel und Co. Aber das müsste jetzt auch alles so eingepreist sein. Deswegen, also ich denke, Nvidia wird wieder richtig gut liefern. Jensen Huang wird wieder sagen, dass wir noch am Anfang stehen, dass dieser Zyklus riesig ist. Ich meine, er hat auch gestern nochmal irgendwie gesagt, der Bedarf an Strom wird vielleicht so noch um den Faktor 1000 irgendwie steigen oder irgendwie so. Ne? Gab ja jetzt auch die Meldung, dass Google schon mit SpaceX versucht zu, oder sie planen da schon ein Rechenzentrum im Weltall und so weiter. Also Fantasie ist weiter genügend da, aber dass es da trotzdem kurzfristig mal Gewinnmitnahmen gibt, sehe ich trotzdem. Ne? Also jetzt da zu sagen, Nvidia liefert gute Zahlen, ich kaufe im Vorfeld mal, also das weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Du bist, glaube ich, man hört dich gerade nicht, du bist gemutet.
Ja, genau. Wir werden es auf jeden Fall für euch weiter mitverfolgen. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Thema, was du auf Instagram öffentlich gepostet hast. Ich habe es tatsächlich dann auch mitverfolgt, fand ich ganz interessant. Du hast aktuell geplant, einen Verkauf zu tätigen, beziehungsweise hast du mal so gefragt, wie auch so die Community das handhabt. Jetzt erzählst du die Geschichte einfach mal von vorne, wie es jetzt dazu gekommen ist. Also es ist eine Aktie, die jetzt auch in dem Hype aktuell zuletzt extrem stark angestiegen ist, aber natürlich so ein ein bisschen mit einer besonderen Story dahinter. Erzähl mal, welche Aktie geht's und warum bist du da jetzt gerade am Hadern, wie du vorgehen sollst? Oder?
Genau, ich habe schon vor vielen, vielen Jahren mal Infineon bei mir ins Langfristdepot gekauft. Ne, ich meine, Infineon ist eigentlich eher, ich sag mal, so ein kleiner Langweiler, weil die sind vor allen Dingen in der Industrie verankert, ne, und auch in der Automobilbranche. Und dass es denen gerade aktuell halt nicht so gut geht, ist allen bewusst. Es gibt zwar auch dort so ein paar positive Tendenzen, aber die sind halt weit davon weg, dass es da irgendwie ja Wachstum gäbe, wie bei CPUs jetzt oder vorher GPUs oder Speichern. Aber sie haben eben so einen Bereich mit diesen Stromsparchips, die jetzt auch in Rechenzentren genutzt werden. Und dadurch ist die Aktie auch so angesprungen am Anfang. Jetzt ist es aber so, dass es doch in den letzten Tagen und Wochen zu einem regelrechten Hype gekommen ist. Ja, also aktuell wird irgendwie alles erfasst vor dieser Welle nach oben. Und seit Anfang April ist die Aktie von 37 Euro auf gestern im Hoch 67 Euro gestiegen. Was jetzt für ein Unternehmen, die ja niedrig zweistellig wachsen, doch recht ordentlich ist. Also wir reden hier nicht von 40% Wachstum wie bei Figma, sondern Infineon hatte gesagt, sie möchten jetzt, also sie haben die Prognose erhöht und möchten jetzt so im 10% Bereich wachsen von zuvor. Ich glaube, es waren 7%. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie eine Verdopplung des Umsatzwachstums oder so gibt. Ne? Und das, ob das jetzt noch so alles gesund und gerechtfertigt ist, da stelle ich mir die Frage. Und es geht ja auch bei Infineon dann darum, inwiefern das zyklisch ist oder ob das länger anhält. Und das ist, glaube ich, auch so die große Frage. Ne? Wann nimmt man denn im Langfristdepot mal Gewinne mit oder lässt man diese Gewinne laufen? Und konkret ist es bei mir so, ich habe halt 1000 Aktien, die sind jetzt, also was haben wir jetzt, heute fällt sie wieder ordentlich. Ja, gestern überlegt zu verkaufen, 6% der Minus heute, ja. Ist 65.000 Euro ungefähr wert. Ne? Also es ist auch für mich jetzt kein Pappenstiel, muss ich sagen. Ja, es ist recht viel Geld, muss man sagen. Und bei mir ist es aktuell so, es sind 44.000 Euro Gewinn in der Position. Ne? Also ist schon recht viel. Und wenn ich mir jetzt so überlege, okay, ne, das ist vielleicht doch alles sehr, sehr übertrieben und ich nehme den Gewinn mit, dann zahle ich halt um die 11.000 bis 12.000 Euro Steuern da drauf. Das heißt, von den 65.000 Euro, die ich gerade habe, werden dann halt nur 53.000 Euro oder so gut geschrieben, ja. Und mit dem Geld kann ich dann wieder was Neues machen. Ja? Also ich habe dann richtig dick Steuern gezahlt. Ja? Der Herr Klingbeil freut sich, aber ich muss dann überlegen, was mache ich mit dem Geld? Ne? Und ist die Idee jetzt zu sagen, okay, ich kaufe Infineon wieder bei 50 Euro zurück, weil sie wieder so stark fällt, oder kaufe ich irgendwas anderes? Das ist halt so die große Frage. Oder macht man vielleicht sogar einen Teilverkauf? Es ist, wenn man es immer so genau wüsste, wäre es gut. Ne? Es gibt ja sehr viele Beispiele, wo man dann sich gesagt hätte, oh Gott, hätte ich doch diese Aktie einfach mal gehalten. Ne? Zum Beispiel Nvidia hatte ich auch im Depot. Hatte ich dann damals, glaube ich, als dieses erste Gap kam, verkauft, weil ich gesagt habe, okay, völlig übertrieben. Seitdem hat die Aktie sich vervielfacht. Also richtig dumm gewesen. Ne? Dann gibt es andere Kandidaten wie The Trade Desk, die ich im Depot habe. War mal bei mir mit plus 500% im Depot. Und ja, wisst ihr, wo die jetzt steht. Ne? Also irgendwie 85% an Wert verloren. Da wäre es mal schlau gewesen, Gewinne mitzunehmen. Oder auch bei Novo Nordisk vielleicht. Der hat ja auch irgendwie 80% verloren. Insgesamt ist es, glaube ich, so bei Zyklikern, da, wenn es da ein zyklisches Hoch gibt, das trifft man zwar auch nicht, aber da mal ein paar Gewinne mitzunehmen, schadet vielleicht nicht, oder mal einen Teilverkauf zu machen. Also ich werde auf jeden Fall nicht alles verkaufen, aber ich überlege doch, mal vielleicht einen kleinen Teilverkauf zu machen. So habe ich es auch bei Hochtief übrigens gemacht. Ja. Von den Prozenten her ist das bei mir noch krasser gewesen. Also die war über 400% im Plus, ein Baukonzern, der jetzt auch von diesem KI-Hype ja getragen wurde, weil sie Rechenzentren bauen. Aber inwiefern das jetzt so nachhaltig ist, dass die Aktie sich vervielfacht. Ich meine, die wachsen jetzt ja auch keine 30% auf einmal, sondern ich glaube immer noch einstellig, finde ich auch sehr krass. Und dass da halt aktuell viel Euphorie drin ist und dass das nicht ewig anhält. Also da habe ich auf jeden Fall mal Gewinne mitgenommen bei Hochtief, und die habe ich zum Beispiel jetzt einfach in diesen ETF gepackt von VanEck, diesen Dividenden-ETF, der aktuell auch ja so ein bisschen bei vielen beliebt ist, sage ich mal. Ne? Aber ich weiß nicht, wie du hast ja auch mal ein paar Teilverkäufe gemacht. Ne? Wie sind da deine Erfahrungen? Oder hast du einen Teilverkauf gemacht oder ganzen Verkauf? Gab es denn eher positive, also war es eher positiv oder waren es dann am Ende doch eher mehr Fehler? Das ist ja so die große Frage immer.
Also in meinem Depot habe ich, ich wüsste nicht, wann ich da jemand. Doch, ich habe mal 2020 ist, glaube ich, der Trade Desk einer der
Ja.
ganz wenigen Teilverkäufe gewesen. Das ist damals tatsächlich recht gut aufgegangen dann. Ich habe ja dann aber auch wenig später alles verkauft gehabt. Das war ja damals in diesem absurden Corona-Hype. Aber bei mir im Depot handhabe ich es eigentlich immer. Also da gibt es nur ganz oder gar nicht dann, weil ich lasse die Gewinner ja immer weiterlaufen. Was natürlich bei mir privat so das Beispiel zuletzt gewesen war, ist ja vor einigen Wochen der Verkauf von Broadcom gewesen. Also ich habe Teilverkäufe bei meiner Frau im Depot gemacht, aber das lag halt daran, dass das Depot meiner Frau zu über 80% mittlerweile aus Broadcom dann bestanden hat. Und dann haben wir halt einfach zusammen beschlossen, da sie eben noch nicht so nah am Aktienmarkt dran ist, wie ich das denn gesagt habe. Also ich bin zwar nicht der Riesenfan von Teilverkäufen, aber da das jetzt natürlich solche absurden Ausmaße angenommen hat, weil, wie gesagt, erklärt es dann mal natürlich jemandem, der jetzt nicht so dicht wie wir dran ist am Aktienmarkt, wenn auf einmal irgendwie eine 40, 50-prozentige Korrektur kommt und dann quasi dein komplettes Depot am Abranzen ist, während vielleicht der andere Markt gar nicht so schlecht läuft. Ja, deswegen, da sieht man, aber es ist trotzdem immer noch die größte Position bei ihr. Also wir haben, ich glaube, bei 290 war dann der Verkauf. Es ging trotzdem noch weiter. Jetzt mittlerweile ist die Position dann auch zu einem Ten-Bagger dann mutiert. Also brutal dann eben, weil eben ich habe sie ja 2020 ins Depot gekauft. Also da sieht man, wie es laufen kann. Aber es ist halt immer so, danach ist es natürlich immer einfach zu sagen, ja, man hätte sie ja noch weiter behalten können. Es hätte aber auch mal einen komplett anderen Weg gehen können. Wie gesagt, sag das mal den Leuten, die Novo Nordisk noch vor 2 Jahren zu Höchstständen im Depot hatten. Es gibt noch genug weitere Beispiele, wo es dann halt eben auch mal in die andere Richtung gegangen ist. Zum Thema Infineon muss ich ja dazu sagen, Infineon ist halt echt ein Unternehmen, das über viele, viele Jahre ja wirklich keine so mega Performance hingelegt hat, muss man einfach ehrlicherweise dazu sagen. Und jetzt trotz dieser starken Marktposition, wo ich dann wahrscheinlich auch eher aktuell auf der Seite wäre und sagen würde, das ist für mich gerade so das perfekte Parallelbeispiel zu SAP, ebenso im letzten KI-Hype. Da ist ja SAP auch brutal mit nach oben gestiegen, wo man dann auch irgendwann gesagt hat, okay, also auch bewertungstechnisch passt das mittlerweile nicht mehr so ganz zusammen. Und gerade bei den deutschen Unternehmen ist es halt so, da wird so schnell die Fantasie wieder rausgenommen, dass ich wahrscheinlich an deiner Stelle tatsächlich bei Infineon auch zumindest mal Teile mitnehmen würde, weil es halt einfach ein deutsches Unternehmen ist. Man sieht es bei den Amerikanern, da scheint es dann oft bei solchen Unternehmen keine Grenzen zu geben, aber bei uns in Deutschland, da sind so diese Picks, die dann so ewig weiterlaufen, ich sag mal so vorsichtig, sehr rar gesät, ja. Aber da würde mich auch eure Meinung zu dem ganzen Thema interessieren. Das könnt ihr jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr jetzt an Michaels Stelle wärt. Wann genau hast du sie denn gekauft? Kannst du das ungefähr das Jahr sagen? Das wäre noch ganz interessant dazu.
Ich guck mal gerade rein, ob ich das finde.
Wie würdet ihr das handhaben? Es reicht ja auch so ungefähr. Hast du es jetzt 10 Jahre schon
Könnte
oder?
sein. Warte, ich guck mal. Ich kann da gucken.
Ja,
Ich habe
genau,
das hier
guck
bei
mal währenddessen.
Coinwords liegen. Da steht das, glaube ich. Ne? Ich
Ja,
glaube, was noch vielleicht wichtig ist, wie hoch ist die Gewichtung mittlerweile in deinem Depot? Also bei mir wären es immer noch nicht so eine Riesengewichtung, also bei weitem keine 80%. Deswegen, wenn die jetzt sich halbiert, wäre das gar nicht, also klar, dann wären es 30.000 Euro weg. Wäre nicht schön, ne?
ja, aber ich
Aber
wollte sagen, ich meine, du willst das Geld ja trotzdem haben. Also ich
genau.
meine, für das machst du es ja auch im Endeffekt, ja. Also da ist natürlich die Frage, wie würdet ihr jetzt sowas handhaben, wenn ihr jetzt so einen deutschen Titel wie Infineon dann hättet, wo wir ja jetzt so wirklich Parallelen auch so zum letzten SAP-Anstieg hatten, der dann also brutal auch wieder abverkauft worden ist, weil wir wissen ja auch, Infineon ist auch sehr nah eben so am Automobilsektor eben dran. Wie würdet ihr das handhaben? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare rein.
Ja, ich habe es da
Genau.
Ja. 2018 gekauft, in drei Tranchen, sehe ich
8 Jahre
gerade.
dann,
Also
ja.
genau, das ist das eine Thema. Das andere, was ja auch viele geschrieben haben, ne, man sollte nicht seine besten Pferde dann abschneiden, sozusagen. Stimmt natürlich auch, aber auch da, also eine Munich Re zum Beispiel, die verkaufe ich auch nicht, ne, weil das ist halt so ein nicht zyklisches Geschäft. Klar, da gab es jetzt auch den Rücksetzer und so, die gab es aber auch immer mal. Die halte ich einfach. Und auch zum Beispiel eine Alphabet, eine Amazon werde ich jetzt einfach halten, weil die so breit aufgestellt sind. Der eine Bereich läuft mal schlechter, der andere besser. Aber wenn du halt wirklich so ein Unternehmen hast, was gerade in einem Hype mitschwimmt, so, ne, wie jetzt Infineon, wo ich sage, okay, ne, es läuft zwar gerade ganz gut, aber die Zyklen in anderen Bereichen werden nicht weggehen und da ist jetzt aktuell viel Fantasie drinne. Da kann man auf jeden Fall sich mal Gedanken machen, ob man was macht. Wenn man natürlich sagt, okay, mir ist das egal, was die Aktie macht, ich will die vererben, ja, go for it, dann lassen wir die einfach drinnen. Ja. Auch eine Nvidia hat ja zwischenzeitlich immer mal 50, 60% verloren. Ich glaube jetzt, Intel ist jetzt auch von hoch bald wieder im Bärenmarkt. Die hat jetzt auch ein paar Tagen wieder zweistellig verloren. Das ist halt einfach so. Und wenn man auf der anderen Seite sich bei jedem Anstieg verrückt macht, dann wirst du nie einen Ten-Bagger im Depot haben. Da gibt's halt jetzt nicht per se richtig oder falsch. Da muss man sich irgendwie gucken, dass man sich wohlfühlt. Aber ich bin ja tendenziell auch ein Fan davon, eher Positionen laufen zu lassen. Und ich werde hier vielleicht mal ein Viertel oder ein Drittel einfach rausnehmen und ja, mal gucken, Steuern damit zahlen, beziehungsweise ein Haus abbezahlen, keine Ahnung was. Ne? Oder einen Helikopterflug buchen oder Lambo mieten, mal schauen.
Ja, gibt's überhaupt einen Helikopter, der so eine Maschine wie dich nach oben bekommt? Das muss auch erstmal finden,
hey, wahrscheinlich. Das Problem ist, die Türen sind so schmal. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mit meinem Bizep, meinem Kreuz da reinkomme. Das ist halt eher das Problem.
Eben, mir, ne? Ja. Also, da musst du erstmal so eine Spezialanfertigung haben. Da musst du wahrscheinlich eher deine ganze Position dann verkaufen. Genau. Okay, aber für heute wirklich genug Blödsinn gesprochen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Nächste Woche Nvidia-Zahlen. Wir gucken mal, ob wir einen Livestream wieder auf die Beine bekommen. Denn auch wenn jetzt Nvidia nicht mehr die ganze Börse Schuld hat, wie es noch vielleicht vor ein, zwei Jahren der Fall gewesen ist. Es wird natürlich trotzdem recht wichtig werden, was da so veröffentlicht wird. Deswegen, ihr werdet es hier auf jeden Fall auf dem Podcast erfahren. Deswegen, wie gesagt, folgt uns gerne, abonniert uns und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ja, ciao.